Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
Also wir haben heute auch einfach Pech. Also es gibt Tage, da hat man auch einfach Pech.
Wieso haben wir Pech?
Es regnet draußen.
Naja, das ist ja noch kein Pech.
Naja, wir mussten hier reingehen, jetzt ist die Kamera gerade ausgegangen.
Ja.
Alles ein bisschen stressig, egal, wir kriegen das hin. Willkommen zurück bei Schräg im Stall. Heute mal wieder mit einer Corona-Folge. Hatten wir ja lange nicht mehr.
Ja, hatten wir lange nicht, aber jetzt ist sie wieder überfällig.
Ja.
Denn im Grunde, die Lockerungsübungen bei Corona, die Bevölkerung unternimmt, sind ja grenzenlos.
Ja, ich glaube, du wirst ja auch gleich auf ein Thema eingehen, wo ich ja wahrscheinlich mich auch verteidigen und für meine Generation verteidigen muss, aber fangen wir mal...
Wieso? Also wenn ihr da Partys feiert?
Ja, das also, mir wurde vorab auch schon ein Video geschickt, ich glaube von Spiegel TV, die haben auch darüber berichtet, dass ja jetzt auch in Berlin und in Frankfurt und allgemein überall in großen Städten wieder die Clubs langsam aufmachen. Clubs dürfen nur mit Tischen geöffnet haben, aber die Bars machen wieder auf, privat wird ja in Parks wieder mehr gefeiert und sich getroffen und...
Ja, aber das ist ja nicht nur das Feiern junger Menschen, das ist ja auch an den U-Bahn-Stationen, wo du das Gefühl hast, Menschen drängen sich auf engstem Raum.
Ja.
Das ist im Viktualienmarkt in München auf dem Marienplatz.
Ja.
Also ich bin weit davon entfernt, die junge Generation jetzt da auch besonders auszunehmen und zu sagen, was machen die für einen großen Mist?
Ach schön. Da muss ich ja gar nicht so dagegen kommen. Ja,
also ich halte das schon für eine Sauerei.
Ja.
Aber ich würde die Sauerei nicht begrenzen auf die junge Generation. Denn wir haben es ja im Grunde ja generell mit dem Problem der Achtsamkeit und der Rücksichtnahme in ganz schwierigen Zeiten für die öffentliche Gesundheit und für die private Gesundheit zu tun.
Ja.
Und da würde ich eigentlich... Da erwarte ich von Menschen anderes Verhalten.
Bevor wir zur Partyszene kommen, jetzt auch noch in Corona-Zeiten, würde ich gerne auf die Masken und Maskenpflicht eingehen, weil ich glaube, also ich persönlich habe gar kein Problem mit Masken. Ich fahre jede Woche Bahn oder muss in öffentliche Gebäude und ich finde das gar nicht schlimm.
Tragen die anderen auch alle Masken in der Bahn?
In der Bahn, also ich fahre ja immer mit dem ICE.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das wenn ich in der S-Bahn zum Beispiel sitze, da sieht das anders aus. Also im ICE halten sich eigentlich alle dran, weil aber auch da durchgehend Personal durchgeht und die ermahnen einen ja.
Du meinst, der Deutsche reagiert nur auf Kontrolle?
Ja, leider in gewisser Form schon. Also ich glaube, wenn jetzt im ICE durchgehend niemand da lang gehen würde, dann würden auch 50% wahrscheinlich keine Maske mehr tragen. Aber jetzt zum Beispiel gestern saß ich in Berlin in der U, ich weiß nicht, ich glaube U5, U8 und da stiegen 8 Jugendliche, ich glaube es waren so 7, 8 Jugendliche, stiegen ein und keiner von denen hatte eine Maske an. Und ich will jetzt hier nicht meine Generation in die Pfanne hauen, aber niemand von denen hatte eine Maske an und einer hat noch aus Spaß gerufen, so ja, er hier hat Corona. Wo ich dachte, ihr seid ja super lustig, ihr könnt ja auch gerne Witze machen, aber tragt doch verdammt nochmal eine Maske. Ihr fahrt hier 3 Stationen, das haltet ihr doch alle aus. So selbst die älteren Leute in der Bahn hatten selbstverständlich Masken an. Gerade bei einer U5 oder U8, da fährst du ja maximal eigentlich 6 Stationen mit. Das glaube ich
ja, hält jeder aus. Ja gut, aber auf der anderen Seite, ich habe gerade gepostet auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Ich habe gesagt, mit 1,5 Meter Abstand, mit Maske und mit Händewaschen geht die Demokratie nicht kaputt.
Ja.
Und ich kriege zum Teil richtige, ärgerliche, böse Kommentare von Menschen, die im Grunde sagen, meine Grundrechte werden hier eingeschränkt und wir müssen das verteidigen.
Attila Hildmann hat ja auch schon geschrieben, oder?
Nee, noch nicht, aber...
Hat er dazu aufgerufen, Masken auch, ich glaube, zu verbrennen?
Ja gut, also ich sag mal so, jede Krise produziert ihre Idioten. aber ich bin weit davon weg, dass das wirklich jetzt einzelnen Zielgruppen zuzuschieben, denn die Idioten sitzen dann überall und ich finde... Ich habe das, glaube ich, schon mal in einer früheren Folge gesagt. Auch eine Bevölkerung muss lernen, in Krisenzeiten andere Disziplin aufzubringen, andere Rücksichtnahme, andere Achtung.
Ja.
Also wir reden in jedem Thema, beim Thema Führung, reden wir über respektvolle und eine achtsame Führung, Mindfulness, gibt's die tollen Begrifflichkeiten Und in der Corona-Krise ist das Mind plötzlich bei einigen total verschwunden.
Ja, aber ich würde gerne mal darauf eingehen, gerade ja auch Parteien wie zum Beispiel die AfD hat irgendwann angefangen, das Maskenthema zu nutzen als Beispiel für, hier werden unsere Grundwerte eingeschränkt. Und wie stehst du dazu? Also wenn auf einmal so ein eigentlich banales und in Anführungszeichen harmloses Thema wie die Maskenpflicht so eine politische Bedeutung
bekommt. Also du hast ja bei Corona eine ganz andere Thematik gehabt. Du hast die Berufswahlfreiheit war eingeschränkt. Du konntest nicht arbeiten. Deine Bewegungsfreiheit war eingeschränkt.
Ja.
Das Recht auf Bildung war in weiten Teilen eingeschränkt. Das heißt, du hast ganz zentrale Grundrechte nicht gehabt. So, und da ist für mich, und da sage ich ganz offen, das Thema Maske, 1,5 Meter und Hände waschen ist für mich trivial. So, an so einem Thema. Und jetzt möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Ich war in der letzten Sitzungswoche, wir haben jetzt ja parlamentarische Sitzungspause, das heißt nicht, dass ich faul bin, aber in der letzten Sitzungswoche...
Da war ich doch auch dabei. Warst du dabei oder war ich in der vorletzten?
Nee, du warst bei der letzten Sitzungswoche, da warst du dabei. Aber du warst nicht dabei, als ich in den Aufzug reinkam.
Ja.
Der Gauland, der Chef der AfD, also der Fraktionschef der AfD, einer seiner Kollegen im Rollstuhl und ich im Aufzug. Und die Tür begann sich zu schließen und da drängte sich eine Horde von mindestens 20 AfD-Abgeordneten, Männern wie Frauen, drängte sich rein und hat im Grunde auf engstem Abstand laut gesprochen. Einer hat genießt.
Wie viele hatten eine Maske an?
Kein einziger. Jetzt, so, ja. Und das ist, und ich habe dann im Grunde, ich habe gesagt, das ist aber eine Sauerei. Dann sagte einer noch so halbleise, ja, da ist auch einer von einer anderen Fraktion da, aber das hat keinen gejuckt. Also die Rücksichtslosigkeit, also auch die menschliche Rücksichtslosigkeit, ist extrem.
Das sah man ja bei der AfD aber nicht nur im Aufzug, wie du es gesehen hast, sondern ja auch, wenn sie im Plenarsaal saßen. Die haben ja wirklich, ihr habt ja zum Beispiel, das konnte ich ja auch ganz gut beobachten oben von der Pressetribüne, ihr habt ja noch es halbwegs geschafft, den Abstand einzuhalten. Auch die anderen Parteien, ohne sie jetzt alle loben zu wollen, aber auch die haben sich dran gehalten. Eigentlich jeder hat das akzeptiert und versucht, so gut wie möglich einzuhalten, bis halt auf eine Partei, die das gekonnt ignoriert hat.
Ja gut, aber das ist in so einer Pandemie, dass da Rechte eingeschränkt werden, das ist nicht schön.
Ja.
Das muss man klar wissen. Aber es ist sozusagen notwendige Begleiterscheinung. Aber daraus zu schließen, hirnverbrannt zu schließen, dass Frau Merkel die Macht übernehmen will, oder dass sozusagen, im Auftrag der Impfstoffhersteller sozusagen die Corona-Krise verlängert wird und alle möglichen anderen Themen.
Bill Gates will das auch wahrscheinlich noch.
Ja, und die AfD, die inszeniert sich da ja als eine Vertreterin der Bürgerrechte und im Grunde ist sie eine Vertreterin der Chaoten und der Undiszipliniertheit. Und wenn du heute im Grunde siehst, was in den USA passiert, in Bundesstaaten, wo zu früh gelockert worden ist.
Ja.
Weil gerade auch der Trump das Thema nicht mit Achtsamkeit, mit Respekt, sondern mit Respektlosigkeit und ich trage keine Maske, dann sieht man...
Oder Bolsonaro, der ja jetzt übrigens auch an Corona
selber erkrankt ist. Oder der englische Premier Johnson, den hat ja auch selbst seine eigene Krankheit, hat den nicht klüger gemacht. Nein, das finde ich eine ziemlich bösartige und schlimme Sache, denn, und jetzt komme ich nochmal darauf zurück, das Thema Distanz, Abstand, keine Hände schütteln, Hände waschen, wie auch immer, das ist übrigens in ganz vielen Kulturen dieser Welt immer schon eine ganz, ganz wichtige Form des Umgangs miteinander gewesen.
Ja.
Und möglicherweise müssen wir darüber nachdenken, ob diese Gesellschaft in einer Zeit, wo dann vielleicht Corona hoffentlich bald weg ist, aber wo noch weitere Pandemien immer möglich sind, nicht tatsächlich auch andere Sitten und Gebräuche an ja, dem Tag legt.
Ich will das gar nicht, also ich will dich gar nicht unterbrechen, aber wir haben auch wieder einen Gast dabei, bzw. ein paar Kommentare zugeschickt bekommen, von Herrn Dr. Jan-Paul Heisig. Er ist, das muss ich mal eben leider nachlesen, Leiter der Forschungsgruppe für Gesundheit und soziale Ungleichheit bei der WZB. Und er sagt Folgendes zum Thema Maskenpflicht.
In einigen Fällen liegt tatsächlich der Verdacht nahe, dass die Diskussion um die Maskenpflicht instrumentalisiert wird. Zum Beispiel, wenn AfD-Abgeordnete jetzt mit Gasmaske im Landtag auftreten. Und wenn Sie in die USA schauen, dann sehen Sie, dass die Maskenfrage dort auf jeden Fall in einem kaum noch nachvollziehbaren Maße politisiert worden ist. Dass eine Maskenpflicht dort für einige quasi das Ende bürgerlicher Freiheiten insgesamt zu symbolisieren scheint. Ich halte eine solche Politisierung für fahrlässig, denn aus meiner Sicht gibt es viele gute Gründe, bis auf Weiteres zumindest eine eingeschränkte Maskenpflicht beizubehalten. Damit meine ich, dass das Tragen von Masken in geschlossenen öffentlichen Räumen und im öffentlichen Nahverkehr vorgeschrieben bleiben sollte. Die Studienlage spricht insgesamt dafür, dass Masken einen wichtigen Beitrag zur Kontrolle des Infektionsgeschehens leisten können. Und den Eingriff in die persönlichen Freiheitsrechte, den die Maskenpflicht bedeutet, halte ich für vertretbar. Zumal das Tragen bei vielen Anlässen, wie zum Beispiel beim Einkaufen, ja zeitlich eng begrenzt bleibt. Wir sollten das auch so sehen, dass wir uns mit dem Tragen von Masken Spielräume erkaufen, durch die wir uns dann in anderen Bereichen mehr Normalität leisten können. Zum Beispiel, wenn es um die Öffnung von Schulen geht.
Masken und Maskenpflicht ist ja auch schön und gut, aber kommen wir mal vielleicht zu einem Thema, was ich zumindest ein bisschen wichtiger gerade sehe als die Maskenpflicht, und zwar die soziale Ungerechtigkeit. Und auch dazu fangen wir erstmal mit einem Kommentar an, den wir bekommen haben.
Dass soziale Ungleichheiten durch die Krise deutlicher zutage treten und sogar verschärft werden, halte ich keineswegs für eine bloße Behauptung. Das war und ist aus sozialwissenschaftlicher Perspektive leider zu erwarten, und es gibt inzwischen auch viele handfeste Belege dafür. Das fängt bei den gesundheitlichen Folgen an. Da sehen wir in anderen Ländern ganz deutlich, dass benachteiligte Bevölkerungsgruppen, Personen mit niedrigem Einkommen, ethnische Minderheiten und Schwarze beispielsweise, ein deutlich erhöhtes Infektionsrisiko und auch eine deutlich erhöhte Sterblichkeit haben. In Deutschland ist die Datenlage hier leider nicht so gut und die Pandemie ist insgesamt bisher ja auch recht glimpflich verlaufen. Einige Belege für ähnliche Muster gibt es aber trotzdem. Denken Sie nur an die massiven Infektionszahlen unter den Beschäftigten in der Fleischindustrie. Im Juni gab es auch eine Auswertung von AOK-Daten, in der Empfängerinnen von Arbeitslosengeld ein deutlich erhöhtes Risiko für einen Corona-bedingten Krankenhausaufenthalt hatten. Diese Ungleichheiten haben viele Ursachen. Unterschiede im Infektionsrisiko, in der Betroffenheit von Vorerkrankungen und im Zugang zu medizinischer Versorgung beispielsweise. Das ist im Einzelnen nicht immer ganz leicht aufzuschlüsseln, aber im Bestehen dieser Ungleichheiten kann es keinen Zweifel geben. Was die Auswirkungen auf andere Lebensbereiche angeht, müssen wir ebenfalls davon ausgehen, dass sich soziale Ungleichheiten verstärken. Die Bildung ist hier ein gutes Beispiel. Wie sich die Schulschließungen auf die langfristigen Bildungsverläufe und die Kompetenzentwicklung von Kindern und Jugendlichen auswirken, können wir natürlich noch gar nicht wissen. Es spricht aber vieles dafür, dass sich die ohnehin schon ausgeprägten sozialen Ungleichheiten in diesem Bereich verstärken. Die Kinder höher gebildeter Eltern finden zu Hause tendenziell eine bessere Lernumgebung vor, sind oft besser im selbstständigen Lernen und werden stärker von ihren Eltern unterstützt. Auch dafür gibt es inzwischen einige empirische Belege aus der aktuellen Pandemie. Ich denke, dass diese Aspekte bei der Organisation des Schulbetriebs nach der Sommerpause auch noch stärker beachtet werden sollten, als das bisher der Fall ist. Denn meines Erachtens müssen wir damit rechnen, dass es wieder zu Schließungen oder zumindest zu Teilschließungen kommt. Und auf jeden Fall sollten die Schulen beim nächsten Mal besser auf diesen Fall vorbereitet sein.
Also was da der Wissenschaftler sagt, das berührt mich sehr. Denn wir werden neben dem Thema des Sterbens von Menschen und der gesundheitlichen Beeinträchtigung von Menschen ist die Vertiefung der sozialen Spaltung das allergrößte Thema in dieser Corona-Krise. Wir wissen ja alle, dass Deutschland allemal, was das Thema Arbeit, was das Thema Bildung betrifft, ein gespaltenes Land ist. Aber die Corona-Krise tut das dramatisch vertiefen. Wir sehen das natürlich am allerbesten am Bereich der Bildung. 30% aller jungen Schülerinnen und Schüler wurden gar nicht mehr erreicht von ihren Lehrerinnen und Lehrern. Das heißt, die waren total abgehängt. Und wir wissen inzwischen, dass ein Drittel verlorene Schuljahr dazu führt, dass Menschen 3% weniger verdienen in ihrem Leben. Das heißt, ein verlorenes Schuljahr heißt Einkommensverluste von 10%. Und das ist gerade bei Menschen aus sozial ärmeren Schichten natürlich wirklich ein richtiges Fiasko. Abgesehen davon, dass sie auch weniger Fähigkeiten haben.
Ich wollte sagen, also ich finde es vor allem dramatisch, dass in einem Land wie Deutschland, das ja immer auch gerade nach außen hin so gut und fair und gerecht aufgestellt ist, trotzdem so große Lücken zwischen verschiedenen, zum Beispiel angenommen, du bist jetzt ein Kind aus einer recht guten Familie, aus einem recht guten Haus, dann hattest du vermutlich wirklich keine starken Probleme in der Corona-Krise. Da wurdest du auch im Homeschooling wahrscheinlich ganz, ganz gut gebildet. Aber wenn du aus einer eben nicht so gut aufgestellten Familie kommst, wo die Eltern auch gar keine Zeit haben, die Kinder den ganzen Tag zu unterrichten, was willst du tun? Als gerade wenn du noch vielleicht in der Grundschule bist, was willst du machen? Dir selbst irgendwie alles im Internet zusammensuchen? Das ist schon.
Oder wenn du rumänischer Schlachtarbeiter bist,
ja.
und gehst zu Tönnies. Und bist in einer Gemeinschaftsunterkunft mit sechs Menschen,
ja.
und hast deine 3 Quadratmeter.
Ich wollte sagen, das ist ja wirklich menschenunwürdig. Das kann man nicht sagen, dass das mies ist, dass das eigentlich darf das nicht so sein.
Auf der anderen Seite, sagen natürlich, das muss man auch ehrlicherweise sagen, viele dieser Arbeitnehmer aus Bulgarien oder Rumänien, sagen sie, dafür, dass ich da nur 50 Euro im Monat bezahle und das Geld nach Hause bringe. Nichtsdestoweniger steht im Grunde ein Arbeitgeber in der Verantwortung, und das wird der liebe Herr Tönnies, dieser Superkapitalist, der noch gleichzeitig auch rassistische Bemerkungen gemacht hat, Vorsitzender von Schalke 04, der wird eine bittere Lektion lernen, und natürlich auch andere. Aber da geht's im Grunde wirklich auch um die Menschen, die unter solchen Arbeitsbedingungen arbeiten, um Kinder, und die unter solchen Bedingungen lernen müssen. Ich sag mal so, für mich genauso wie es eine Schulpflicht gibt, muss der Staat auch eine Pflicht haben, sowohl in Distanz wie in Präsenz Bildung anzubieten.
Ja.
Also das ist eine Pflicht, nicht eine Option für das Thema Bildung. Und das ist übrigens, um mal in die Zukunft zu denken, das ist übrigens auch für junge Menschen, die vielleicht beeinträchtigt sind oder die krank sind, ist es eine ganz andere Form, sozusagen, um zu lernen. Und da ist Deutschland ein Schwellenland, was die Arbeitsbedingungen für Schlachtarbeiter und andere betrifft, aber auch was das Thema Bildung im digitalen Sinne betrifft.
Ja, was ich dazu auch noch sagen will, was nicht so dramatisch ist, wie jetzt der Fall bei Tönnies, aber was ich auch schon ein wenig ekelhaft fand, war, gerade am Anfang der Corona-Krise haben sich ja auch ganz viele Influencer und Influencerinnen stark gemacht und gesagt, hey, jetzt müssen wir alle anpacken und bleibt zu Hause. Es ist natürlich einfacher, wenn du halt ein krankes Zuhause hast, zu sagen, ja, bleibt zu Hause, wenn du halt sowieso in einem Riesenhaus oder in einer Villa oder in einer schönen Wohnung wohnst. Natürlich kannst du da sagen, bleibt in eurem Zimmer, als wenn du jetzt halt irgendwo zum Beispiel in einer Platte mit 5, 6 Köpfen in einer 50 Quadratmeter Wohnung, wenn überhaupt.
Und wenn du familiäre Konflikte hast.
Ja, genau, und dann kommen wir auch wieder an das Thema häusliche Gewalt, und natürlich ist das immer total süß und nett, wenn dann Influencer und Influencerinnen sagen, bleibt zu Hause. Ist ja auch, also war ja auch richtig, aber auch da müssen wir differenzierter uns das anschauen. Also natürlich ist es einfach für auch Leute wie uns, dass wir zu Hause bleiben. Als jetzt, wie gesagt, Leute, ich war mal auch in einer Wohnung von einer Freundin, der es eben nicht so gut geht, und ich fand das schon krass, auf was für kleinem Raum, das war, ist eine 5-köpfige Familie, die da leben, und also die, Gott sei Dank, ich glaube, die verstehen sich alle untereinander, und ich hoffe mal, dass es da keine häusliche Gewalt gibt, ja, aber das ist schon extrem, auch dann da wirklich wochenlang eigentlich kaum rauszugehen.
Im Grunde, du bist kaserniert, aber die Lösungen liegen ja wirklich auf der Hand. Auf der einen Seite, dass man menschenwürdige Arbeitsbedingungen schafft,
ja,
und gleichzeitig auch menschenwürdige Wohnbedingungen für Menschen, die in so einem Betrieb wie bei Tönnies arbeiten. Das ist das eine. Das zweite Thema heißt wirklich Digitalisierung der Bildung. Nicht damit das sozusagen allein nur noch digital gemacht wird, sondern damit im Grunde im Wechsel und in Krisenzeiten natürlich dann auch auf Distanz wirklich gebildet werden kann, und massiver Ausbau des sozialen Wohnungsbaus.
Ja.
So, das sind die drei großen Felder, die da politisch anliegen, und wo natürlich auch ich mich als Politiker extrem gefordert fühle.
Ja. Ja, wir haben noch ein weiteres Thema hier auf der Liste, und zwar, das geht dann wieder eher auch in Richtung meiner Generation, und zwar Jugend und das Feiern gehen, und sind eigentlich Jugendliche egoistisch?
Ich sehe bisher eigentlich keine Anzeichen dafür, dass es durch Corona zu einer Zunahme des Egoismus im Sinne einer grundlegenden Disposition zu selbstbezogenem, rücksichtslosem Verhalten gekommen ist. Und ich kenne auch keine Studien, die so etwas belegen würden. Ich würde eher sagen, dass gegenseitige Rücksichtnahme durch die aktuelle Lage einfach viel wichtiger geworden ist und dass wir mangelnde Rücksichtnahme deshalb viel stärker wahrnehmen, als das in normalen Zeiten der Fall war. Das ist ja auch durchaus berechtigt. Die potenziellen Folgen von mangelnder Rücksichtnahme sind ja auch viel gravierender als zu normalen Zeiten. Wenn sich etwa mehrere hundert Leute zu einer Veranstaltung zusammenfinden und die Abstandsregeln ignorieren, dann kann das mittelfristig viele zusätzliche schwere Erkrankungen und sogar Todesfälle nach sich ziehen. Es gibt meines Erachtens aber auch nach wie vor viele Beispiele für eine Zunahme von Hilfsbereitschaft und Gemeinsinn. Denken Sie etwa an die vielen Leute, die ihre Nachbarinnen unterstützen, wenn diese zur Risikogruppe gehören, oder an die zahlreichen Initiativen zur Unterstützung von Restaurants und kleinen Läden.
Ich muss selbst sagen, als 19-Jähriger bin ich schockiert, ich wohne ja in Köln. Ja. Und natürlich bin ich auch in den letzten Wochen mal am Wochenende rausgegangen und wollte mir das anschauen. Ein Freund von mir arbeitet tatsächlich auch in einer Bar. Und mit Corona hatte das da gar nichts mehr zu tun. Also du hattest das Gefühl, dass die ganzen Leute, kennst du bei Men in Black, wenn die dieses Blitzdings da haben?
Ja.
Und du vergisst alles so, als wüsste keiner mehr, was irgendwie vor ein paar Wochen und Monaten noch so passiert ist. Und ich bin auch kein Freund davon, Clubs und Bars so schnell wieder zu öffnen. Ich weiß natürlich, dass die unglaublich gelitten haben. Und ich weiß, dass wenn man jetzt nicht die Bars Schritt für Schritt eröffnet, dass wahrscheinlich 50% davon bald sowieso dicht machen könnten. Aber in einer Bar sehe ich es für überwiegend eigentlich unmöglich an, also gerade in so einer zum Beispiel studentischen Bar, Corona-Maßnahmen einzuhalten. Also das geht vielleicht in einem Hotel, wo du dann 5 Gäste oder 10 Gäste an einem Abend hast und 2 Kellner und Kellnerinnen, aber in so einer, kennst du die Zülpicher Straße in Köln?
Nein.
Das willst du auch gar nicht kennen. Das ist also eine Bar nach Bar nach Bar und Shisha-Bar und Club und,
ja gut, aber
und ich mein, Falafel-Imbiss und da sind auf einmal wieder, also das waren, wie in einem Stadion fühlte sich das da an von der Atmosphäre. Von Corona war da keine Rede.
Ja, also ich habe trotzdem ein Stück Verständnis. Das heißt noch nicht, dass ich das toleriere. Ja. Aber ich verstehe, dass für viele junge Menschen die Clubkultur ein ganz zentraler Bestandteil ihres Lebens ist.
Ja, voll, ich liebe auch Feiern.
Ja, 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 ja. So, und jetzt, ich meine, die älteren Männer, die dürfen wieder arbeiten.
Ja.
Viele Studierende haben keine Möglichkeit zu studieren oder nur online zu Studierende. Schulunterricht findet immer nur jeden zweiten Tag, wenn überhaupt, statt. Ja. Das heißt, im Grunde, während andere wieder aktiv sind und ausgefüllt sind, hat die junge Generation, ist der im Grunde ein richtiger Teil ihres Lebens genommen. Und jetzt nehmen wir mal das Thema Königsbau Stuttgart. Da hatten wir ja vor ein paar Wochen, hatten wir ja ganz furchtbare und schlimme Ausschreitungen, wo dann auch Geschäfte demoliert und geplündert worden sind.
Ja.
So, aber die andere Seite heißt, es gab etliche Wochen, wo im Grunde dieser Vorplatz des Königsbaus eine Art natürliche Clubszene gewesen ist. Übrigens mit Abstand und Zweier- und Dreiergruppen, wie auch immer. Polizei hat kontrolliert. Es war ein guter Umgang. Das heißt, ich sehe gleichzeitig auch die Kommunen in der Verantwortung, wenn schon die Clubszene geschlossen ist, ja, dass man wirklich drüber nachdenkt, wo könnte man kluge, intelligente Lösungen finden, damit junge Menschen sich dann doch in ihren Interessenlagen und Motiven auch, dass die auch da leben können.
Das auf jeden Fall. Und da muss ich ja meine Generation auch mal wieder in Schutz nehmen. Ich finde, es sind nicht überwiegend auch die, zum Beispiel die Generation Z, die jetzt da feiern geht.
Sondern?
Oder die in den, also ich habe ziemlich viele Menschen, ich sag mal.
Ach, das sind die nicht ganz so
das jungen. Das sind für dich immer noch junge Leute, aber das sind dann auch viele so Ü30-Jährige. Also das sind nicht die 16, 17, 18-Jährigen. Die sitzen, also die 16 und 17-Jährigen, die ich kenne, die sitzen überwiegend noch zu Hause.
Du meinst, mein Argument ist falsch. Das ist interessant.
Na, ich meine,
die arbeiten ja, ne, die über 30-Jährigen.
Naja, die gehen auch feiern.
Ja, ja, aber sie haben im Grunde, ich sage mal, sie haben ihr Homeoffice oder sie gehen wieder arbeiten unter anderen Bedingungen. Also weil ich hatte ja argumentiert, dass die im Grunde sozusagen eher den Sinn des Lebens nicht im Feiern finden, sondern in der Arbeit.
Ja.
Aber offensichtlich nicht so.
Ne, ich wollte nur sagen, auch in den Parks, das sind jetzt nicht nur Jugendliche, die da sitzen, sondern das sind auch halt natürlicherweise auch 30-Jährige, 40-Jährige, 50-Jährige, die sich da in Gruppen treffen.
Ja gut, aber ich meine, das ist eine...
Ich halte das nicht für ein Jugendproblem. Nach dem Motto, die jungen Leute scheißen auf alles. So, das sehe ich nicht so.
Das ist gut, dass du das ansprichst. Ich meine, persönlich, klar, ich komme aus einer Generation, für die war das Thema Disziplin ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das heißt nicht, dass man nicht rebelliert hat. Ne? Aber selbst in der Rebellion ist man diszipliniert um 5 Uhr aufgestanden und hat Flugblätter verteilt um 6 Uhr vor den Fabriken.
Ja.
Und hat nicht verschlafen, sondern also das Thema der Disziplin ist in meiner Generation immer ein ganz, ganz wichtiges Thema gewesen. Übrigens auch oft blinder Gehorsam. Das ist dann die andere Seite, die nicht so schön ist bei der Disziplin. So, und da ist natürlich in den letzten Jahrzehnten durch die Individualisierung, durch das Thema, ich mache mein eigenes Ding, I'm my own boss.
Was ja grundsätzlich auch eigentlich ganz gut ist.
Klar, denn wir sagen ja im Grunde, jeder ist sein eigener Lebensunternehmer oder ihre eigene Lebensunternehmerin.
Ja.
So, also das ist eigentlich eine gute Kiste. Aber natürlich ist der Sinn für gemeinschaftliches, solidarisches Handeln in so einer Situation verloren gegangen. Und bitte vergiss nicht, wir haben jahrzehntelang keine richtige Krise mehr erlebt, die im Grunde dazu fügt, dass man als Gemeinschaft stärkere Regeln aufstellt.
Ich finde es krass, dass wir wieder, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, dass wir wieder so lange darüber geredet haben. Ich dachte eigentlich, dass, weil Corona, wir haben ja schon...
Du hast gedacht, das sei alles vorbei.
Nee, das nicht.
Oder es sei nur noch ein Aufwärts.
Ich dachte, es wird ein kürzerer Podcast, aber ich fand es auch wieder super spannend. Ich bin mal gespannt, wie die Bewertungen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sind. Wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst und natürlich auch, wir sind gespannt auf eure Meinungen und eure Einschätzungen zu dem Thema. Und wir müssen nämlich immer es noch schaffen. Wir hatten, glaube ich, unser Rekord war Platz 10, oder? Oder Platz 10 oder Platz 9, glaube ich.
Wir waren in Teilen sogar schon besser. Platz 6 oder 4.
Echt?
Ja. Aber
wir schaffen das noch auf Platz 1.
Wir haben unsere Höhen und Tiefen.
Okay, also wir glauben an euch da draußen.
Ja.
Bitte supportet uns. Und ich sage jetzt auch einfach Tschüss.
Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.